Das Thema, das wir oft verdrängen, das aber wichtiger ist als alles andere, Sicherheit. Und darum geht es heute, und zwar mit einer Gästin, die dieses Thema seit über 20 Jahren vorantreibt, ohne selbst Motorrad zu fahren. Sie tut Gutes für uns alle und umso wichtiger ist es, dass wir sie auch endlich in diesem Motorrad-Podcast haben. Sie ist Gründerin der Organisation, die uns die Straßen sicherer macht, was es genau damit auf sich hat, was die Herausforderungen im Alltag sind und wie ihr sie unterstützen könnt, erfahrt ihr alles in dieser Folge Gasgeflüster. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Boah, jetzt musste Jan aber kauen, damit er die Backen noch leer bekommt, bevor diese Aufnahme startet. Ja, ja. Direkt vom Sport zurück und noch Frühstück eingeschoben.
Es ist nämlich Donnerstag, 11 Uhr morgens und wie Michel gesagt hat, komme ich gerade vom Spinning und habe eine Punktlandung hingelegt, was ganz besonders wichtig ist, weil wir haben eine Gästin und Gästinnen lässt man auf gar keinen Fall warten. Aber habe noch nichts gegessen und jetzt habe ich mir gerade während des Intros hier noch so einen Keks kurz reingezimmert und dachte irgendwie, das Intro geht ein bisschen länger. Beziehungsweise meine Kauleistung ist ein bisschen stärker, wurde dann mal wieder von der Realität eingeholt, aber jetzt trockenen Mundes, nee, nicht ganz trockenen Mundes, kann leeren ich jetzt hier Mundes. Aber sprechen, leeren Mundes so und freue mich, dass Michel dieser Fauxpas natürlich direkt wieder aufgefallen ist, ich aber gleichzeitig sein größtes Hassthema, nämlich Jan ist während einer Aufnahme, direkt abwenden konnte und so sind wir hier, Michel, und bevor wir auf unsere Gästin eingehen, haben wir erst noch ein bisschen was, worüber wir sprechen müssen, schieß los.
Ja, und zwar hat uns auf die letzte Folge doch jede Menge Feedback gereicht. Also erstmal vielen lieben Dank an die Einsendungen, die gekommen sind und vor allen Dingen auch die Hinweise. Denn wir hatten ja das Thema Motorrad-Bucketlist und wir haben verschiedene Bereiche abgedeckt, vom Rennstrecke fahren auf der Nordschleife über Offroad fahren. Und das war so ein Hauptthema, habe ich jetzt auch festgestellt bei uns in der Gasgeflüster WhatsApp Community Gruppe, da wird es heiß, geht's heiß her. Und wir haben auch einen Tipp bekommen für das Thema Westdeutschland. Das will ich ja auf jeden Fall nicht aussparen, denn wir haben ja quasi über Mecklenburg-Vorpommern gesprochen. Wir hatten was in Sachsen, wir haben was in Bayern gehabt. Und Sascha Gramberg, der jetzt schon ein paar Mal bei uns mit dabei gewesen ist und auch sehr viel in Duchen fährt, hat gemeint, hey, ja, aber sehr aktiv. Stimmt, er war einmal bei der Ausfahrt dabei, aber ist ein sehr aktiver Gasgeflüster, Agassi, wie man so schön sagt. Der hat uns nämlich einen Tipp gegeben für den westdeutschen Bereich. Da gibt's mit deintourguide.de noch die Möglichkeit, Enduro-Wandern im Weserbergland zu machen. Also für diejenigen, die aus der Ecke kommen, wollte ich das unbedingt noch mitgeben. Und auch ein großes Dankeschön möchte ich richten an Jörg. Der hat mir nämlich ein Care-Paket geschickt, jetzt hier in meinen Krankenstand, damit ich nicht ganz so traurig bin. Ich muss aber an der Stelle sagen, das stand lange bei uns unten vor der Tür, weil ich ja mit meinen Krücken nur ganz schlecht runterkomme. Und jetzt hat es zwar den Weg hochgeschafft, es war in den letzten Tagen aber so wenig Zeit, dass ich es noch nicht geschafft habe, reinzugucken. Da möchte ich natürlich auch die Community dran teilhaben lassen, aber an dieser Stelle mich schon mal recht herzlich bedanken. Also Jörg, vielen Dank fürs Paket. Ich bin sehr gespannt, was drin ist. Und ich habe den Krankenstand angesprochen. Ich sitze ja immer noch mit meinem gebrochenen Bein. Und wir haben eine ganz, ganz verrückte Geschichte wirklich aus der Community von unserem Effe, der wiederum schon wirklich oft bei unseren Veranstaltungen dabei gewesen ist, eigentlich in Anführungsstrichen fast Begleiter der ersten Stunde oder ersten Ausfahrt. Und wir haben ja in unserer Folge mit Marc-Rainer Schmidt und Professor Claude Kirchhoff und Alex Höllbauer über die Verletzung von Marc-Rainer Schmidt gesprochen. Und da hat ja der Professor Kirchhoff erzählt, dass der Marc-Rainer ja einen WM-Titel mit einer Talusfraktur, eine Fraktur des Sprungbeins eingefahren hat. Extrem schmerzhaft, diese ganze Geschichte. Also so im Knöchelbereich wohl so das Unangenehmste, was man haben kann. Und was schreibt mir Effe die Tage? Er hat eine Talusfraktur. Also an dieser Stelle gute Besserung. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid für dich. Also mir geht's ja schon mit diesem bisschen Knöchelbruch an die Substanz und ich bin da Depression nahe, weil ich so viel Zeit zu Hause sitzen muss und beim Effe jetzt die ganze Geschichte auch noch. Also an dieser Stelle schnelle Genesung. Ich hoffe, es ist nicht ganz so massiv, wie es bei Marc-Rainer Schmidt gewesen ist und du bist schnell wieder auf den Beinen. Er hat aber schon gesagt, bei der Ausfahrt ist er auf jeden Fall dabei. So, damit die Themen von der vergangenen Folge abgehakt. Meinerseits zumindest. Jan hebt den Zeigefinger, da will der auf jeden Fall noch was nachschießen.
Genau, ich habe nämlich auch ein Feedback erhalten, das besser nicht überleiten kann zu unserer heutigen Gästin und dem Thema, weil es geht um Sicherheit. Und wir hatten in einer der letzten Folgen auch über die EICMA gesprochen und unter anderem hier um die neue Vorstellung des Cardo-Helm war es mit integriertem Sicherheitssystem, das also sozusagen einen Notruf absetzt, wenn es erkennt, dass du einen Unfall hattest. Und hier kam von Markus eine sehr interessante Mail, der hat auch noch ein paar andere Themen gesprochen. Alle kann ich jetzt hier nicht abhandeln, aber das war nochmal ein ganz guter Impuls. Der hat gesagt, okay, jetzt hast du mittlerweile diesen Helm mit Notruffunktion, den fährst du. Dann hast du ein Motorrad mit Notruffunktion. Dann gibt es ja auch bei Navigationssystemen mittlerweile, also auch auf dem Handy, eine Unfallerkennung mit Notrufsystem. Die Frage ist doch, wo soll das denn enden? Also am Ende stürzt du einmal um und in der Notrufzentrale gehen 4 automatische Anrufe ein oder Informationen, dass es jetzt einen Unfall gab. Und das fand ich war ein ganz interessanter Hinweis so. Ja, das ist cool, dass auch im Bereich Sicherheit sich da einiges weiterentwickelt und auch so integrierte Notrufsysteme sind. Gerade wenn du auf dem Motorrad alleine unterwegs bist und irgendwo die Böschung runterknallst, freust du dich im Zweifel, wenn dort jemand von erfährt. Aber das fand ich tatsächlich irgendwie auch eine ganz interessante Anmerkung, über die ich noch nie so nachgedacht habe und wo mich auch wirklich mal interessieren würde, wie das denn dann im Notrufszenario abgewickelt wird. Und damit sind wir beim Thema Sicherheit voll angekommen und damit auch bei unserer heutigen Podcast-Folge. Und Michel, du hast dafür gesorgt, dass wir heute eine spannende Gästin haben. Und damit obliegt es dir, hier jetzt auch die Vorstellung einmal zu übernehmen und unsere Gästin zu begrüßen.
Ja, das tue ich sehr gerne, denn wie auch in einer kommenden Folge haben wir heute einen Gast bzw. eine Gästin, die ich schon sehr, sehr lange auf der Wunschliste habe. Wir kennen uns auch, ist falsch beschrieben. Ich kenne sie schon viele, viele Jahre. Wir sind uns das erste Mal begegnet, das weiß ich noch genau, 2011 beim Glemseck 101. Damals war ich unterwegs mit Rick Lowak von der Rennleitung 110 und der hat mir damals auch unsere Gästin und ihr Projekt vorgestellt. Und ich war damals schon extrem angetan von ihrer Persönlichkeit und vor allen Dingen von dem Schutzgedanken und Sicherheitsgedanken, der mit ihrer Arbeit und ihrem Projekt einhergeht. Und was ich damals aber noch nicht wusste ist oder nicht kannte vielmehr, ist die Geschichte und der Auslöser, warum sie diese Initiative überhaupt gestartet hat. Und wenn ich von dieser Initiative noch so ein bisschen geheimnisvoll spreche, liegt das daran, dass ich das noch unbedingt so ein bisschen einordnen muss. Denn für mich ist sie eine der wichtigsten Personen in der deutschen Motorradszene. Und sie schüttelt mit dem Kopf und ich weiß halt auch, dass sie diese Lobhudelei, das hat sie mir im Vorfeld extra erzählt, überhaupt gar nicht mag. Und ich will euch aber auch erklären, warum das ist. Denn sie ist seit 22 Jahren wirklich unermüdlich im Einsatz für die Sicherheit, für unsere Sicherheit, für die Sicherheit von Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, und das macht sie für mich eben zu einer der wichtigsten Personen, dass sie es nicht nur geschafft hat, unzähligen Menschen schwerste Verletzungen zu ersparen, sondern mit Sicherheit auch viel Schlimmeres vermieden hat und dadurch sehr, sehr viel Leid von einzelnen Personen und auch von Familien abgewendet hat oder präventiv dafür gesorgt, dass es überhaupt gar nicht erst so weit kommt. Und für diejenigen, die sich mit dem Thema Motorrad und Unfällen so ein bisschen beschäftigt haben und vielleicht auch diese Initiativen kennen, werden jetzt schon wissen, es könnte um Mercy gehen und da liegt die auch goldrichtig. Und ich habe jetzt die große Ehre, hier bei uns am Gasgeflüster-Stammtisch Monika Spill begrüßen zu dürfen und muss mich direkt verbessern. Sie hat mir gesagt, es heißt nicht Mercy, sondern Merci. Und an dieser Stelle, merci Monika, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns hier am Gasgeflüster-Stammtisch.
Und hallo Jan, danke für die Einladung und ich sage auch merci. Dankeschön.
Monika, auch ich bin natürlich total gespannt und wie Michel, glaube ich, weiß ich nicht, ob ich den Namen immer so präsent hatte, aber spätestens, wenn man in wirklich schöne, kurvenreiche Gebiete kommt und dann auf einmal einen Unterschied in den Leitplanken sieht, kommt dann doch die Erinnerung, dass es da Leute gibt, die aktiv dafür sorgen, dass unser Hobby ein Stück sicherer wird. Aber bevor wir jetzt die ganze Zeit reden, vielleicht erzählst du einfach mal kurz von dir, wer bist du, was machst du, was ist Mercy?
Also wie eben schon gesagt, ich bin Monika und bin die Gründerin von Mercy. Braucht ihr ein Alter, Größe?
Nee, das gar nicht. Aber jetzt natürlich die Info, was ist denn Mercy? Also wir haben es, glaube ich, anklingen lassen. Was genau hat es damit auf sich? Was steckt hinter dem Namen? Wofür steht es? Und wie sieht so dein Alltag aus? Was machst du da?
Merci steht für mehr Sicherheit, deswegen merci. Wir sprechen es Französisch aus und für Danke. Und das ist mir sehr wichtig, weil ich weiß noch damals in der Gründungsphase, wo so viele gesagt, Mensch, das ist ein unattraktives Thema, es interessiert keinen. Wo ich mir gedacht habe, wir wollten nie und haben es auch nie, Leid zu transportieren, Appe Beine, ja. Weil jeder Motorradfahrer weiß, was passieren kann. Und deswegen dieses französische Wortspiel merci für Danke. Und unsere quasi Anthemenbaustelle, weil wenn man sich zu viel aufhalst, verliert man sich in der Themerei. Und deswegen unser Thema war der Unterfahrschutz. Unterfahrschutz, wir kennen alle die Leitplanke, es ist ein Schutzsystem, in Fachkreisen Rückhaltesystem, die gibt es seit über 70 Jahren. Sie haben die Aufgabe, früher Autos zurückzuhalten, die von der Fahrbahn abkommen. Damals hat man noch nicht an den Motorradfahrer gedacht. Der war der Winter noch Motorrad fuhr, war quasi der arme Willi. Der konnte sich kein Auto leisten, der dann quasi im Winter zu Weihnachten mit dem Moped zu seiner Elli fuhr. Also eine Randgruppe. Doch dieses Randgruppenverhalten von Motorradfahrern und Zweiradfahrern hat sich erheblich verändert. Und dann auch natürlich die Unfallzahlen an Leitplanken. Was ist die Gefahr, die von der Leitplanke ausgeht? Es sind die Stützpfosten. Die Stützpfosten wirken im Falle eines Falles wie eine Rasierklinge. Sie amputieren. Sie klicken wie eine Rasierklinge halt ab und dann fehlt Bein, Arm, Kopf oder sonstiges. Und dafür gab es damals, da muss man einfach sagen, in den 80er Jahren waren die ersten Anfänge, dass auch Vereine angefangen haben mit den Schaumstoffprotektoren. Wir kennen sie alle, die um die Stützpfosten rum quasi Anprall abdämpfen sollen. Es war ein wichtiger Anfang, aber mit heutigem Wissen, die sind nur bis 32 km/h getestet. Da wird keiner gehen. Uns hat mal ein Mitglied gesagt, der ist Notfallmediziner, Unfallchirurg. Der hat mal zu uns gesagt, ein Pralldämpfer zu kommen im Fall eines Falles, ist nur ein langsameres Sterben wegen der Art der Adduktorenabtrennung. Ist natürlich makaber. Und wo ich aber immer wieder sage, der Anfang damit war wichtig, weil darauf baut sich ja alles andere weiter auf.
Jetzt bist du weit zurückgegangen in der Geschichte und hast die Entwicklung in den 80er Jahren angesprochen. Ich habe gesagt, seit 2003 bist du da in diesem Bereich aktiv und hast ja auch angedeutet, dass es ja früher eher ein unterrepräsentiertes, irrelevantes Thema war, weil die Motorräder ja damals noch zum normalen Pendeln benutzt wurden und eher so ein Randgruppenthema gewesen ist. Und durch die Entwicklung hin zum Hobby, zum fahraktiven Fahren, das einfach ein Thema ist, was in den Fokus rücken musste. Jetzt hast du mir erzählt, dass für dich es da ein besonderes Erlebnis gab, das dazu geführt hat, dass du dich diesem Thema angenommen hast. Wie bist du denn dazu gekommen?
Eine Freundin von mir hatte einen schweren Unfall, gerade ihren Führerschein, und ist vom PKW übersehen worden und ist quasi auf dem Rücken liegend, rutschend über den Asphalt mit offenen Beinen Richtung Stützpfosten. Ich glaube, jeder weiß, was dann passiert. Und es ist ihr passiert. Aurelia hat nicht nur das linke Bein verloren, sondern gleich linke Hüfte, linke Becken, Po bis hoch zur Brust. Dieser Stützpfosten hat sie einfach rasiert. Und seitdem ist Aurelia quasi mit Prothese. Und das war so die Anfänge, weil viele meinten immer, wir hätten den Unterfahrschutz erfunden. Das stimmt nicht. Der Unterfahrschutz wurde quasi, ich glaube, Anfang 2000 in Frankreich gesehen. Und dann hat man sich doch gedacht, wieso gibt es den in Frankreich und nicht in Deutschland? Hinzu kommt noch, dass es eine deutsche Firma war, die in Frankreich rotiert hat. Und die Anfänge kamen, und da finde ich immer ganz wichtig, Helmut Nikolaus zu erwähnen. Helmut Nikolaus war damals Leiter des Straßenbauamtes und von Straßen NRW Euskirchen. Und der hat sich wirklich, und deswegen sage ich es immer wieder und gerne, getraut, was an öffentliche Straßen zu bringen, was noch nicht irgendwelchen Tests, du darfst nicht an eine Straße bringen, was nicht die Normformen, Rahlisten und alles Mögliche erfüllt. Und er hat damals, und das war 2003, gesagt, wir machen das. Und das haben wir zusammen gemacht, das war 2003. Und dann haben wir als allererstes die L165 mit Unterfahrschutz ausgestattet. Und das war damals eine Premiere quasi, weil da kam RTL mit Übertragungswagen und alle Fernsehsender. Der Verkehrsminister von NRW, der damalige, kam, der später auch dann einer unserer Schirmherren wurde. Und dann wurde der Unterfahrschutz angebracht. Ich finde jetzt aber wichtig, den Unterfahrschutz jetzt zu erklären. Der Unterfahrschutz, weil ich kriege immer wieder Bilder von Leuten geschickt. Ach, ich bin hier auf Sardinien und boah, hier ist ja Unterfahrschutz. Und dann sage ich immer, schick mir doch mal Fotos. Und dann guckst du dir die Fotos an. Es ist kein Unterfahrschutz. Es ist ein Doppelleitplankensystem, aber es hat eine ganz andere Aufgabe und Funktion. Es ist dafür da, Geröll vom Berg abzuhalten, dass es auf die Straße fällt. Also ein zweites Stahlsystem zu dem bestehenden Holm. Und der Abstand zwischen den Holmen beträgt teilweise 15, 18 bis 20 Zentimeter, sogar auch bis zum Bankett. Und es ist stark angebracht. Es ist kein Unterfahrschutz. Unterfahrschutz ist federnd gelagert. Es hängt an einer Aufhängelasche am bestehenden Leitplankenholm. Und der Abstand zwischen Holm und Unterfahrschutz sollte 5 cm nicht überschreiten. Und das Gleiche auch im Bankettbereich. Nur im Bankettbereich kann ich das nicht so gleichmäßig, könnt ihr euch vorstellen. Das ist alles keine Skizze, die ich am Schreibtisch mache. Da ist Leben, Geröll und hoch und uneben. Es muss aber frei hängen, dieses zusätzliche Blech. Warum? Um Energie zu absorbieren. Was nützt dir das, wenn du in ein starres System reinfliegst und durch den Starre fliegst du um ein Vielfaches zurück in den laufenden Verkehr? Heißt, eventuell hast du an der Planke überlebt, aber wirst im laufenden Verkehr von irgendeinem Pkw-Fahrer überfahren. Das heißt, Energie absorbierend, es gibt nach. Und dann gleitet das Motorrad oder derjenige am Unterfahrschutz entlang. Und das ist ganz wichtig. Echt einfach zwei Systeme. Haben wir hier bei uns in Deutschland, findet man auch oft im Schwarzwald. Wach. Geräusch könnte runterfliegen. Herfällen, dass es nicht auf die Straßen fällt. Und deswegen nochmal, nicht doppeltes Blech ist gleich Unterfahrschutz. Es ist ein ganz großer Unterschied.
Spannend, dass du sagst, weil ich wusste das, mir war das gar nicht so bewusst. Und dann dachte ich wahrscheinlich schon an vielen Stellen, ah, guck mal, hier wird auf die Sicherheit der Motorradfahrenden Wert gelegt. Bevor wir aber nochmal auf diese technischen Details auch eingeht und wie man das überhaupt entwickelt hat, wer es wie entwickelt hat und so weiter, möchte ich nochmal kurz auf den Gründungsmoment eingehen, weil du hast es ja jetzt sehr emotional auch stark beschrieben. Also es gab einfach dieses einschneidende Erlebnis in deinem direkten Umfeld. Und jetzt würde mich aber trotzdem interessieren, war das für dich so eine gewisse Trauerbewältigung in dem Kontext, also so, oder Schockbewältigung? Bist du selbst Motorrad gefahren? Weil jeder von uns hat sicherlich schon mal in seinem Freundeskreis irgendeinen Unfall, Verletzung, Erkrankung oder sowas gesehen. Und die wenigsten kriegen daraus aber so einen Impuls, wie das offensichtlich bei dir war, dass sie dann wirklich so stark sich in ein Thema reinfuchsen und dann sowas aufbauen, wofür wir dir bis heute dann auch dankbar sein können.
Also Trauerbewältigung war es definitiv nicht. Ich selber fahre auch kein Motorrad. bis heute nicht.
Ach, krass.
Ja, siehst du, jetzt kriege ich schon wieder den Blick. Ich werde nie vergessen, es hat mich mal ein Journalist interviewt. Der guckte mich überhaupt nicht an. Der war immer noch auf seinem Blöckchen am Schreiben und guckte runter und fragte und fragte und fragte. Und am Schluss fragte er mich, was fahren Sie denn für ein Motorrad? Der guckte mich immer noch nicht an und ich habe dann gesagt, ich fahre doch kein Moped. Da hat er mich das erste Mal angeguckt, weil er irritiert war. Er hätte den Falschen interviewt. Und dem habe ich nur gesagt, muss ich erst selbst amputiert sein, um mich für Amputierte zu engagieren? Und es ist so. Und zurückkommt auf Aurelia oder Ursprung, es war keine Trauerbewältigung, sondern einfach viele reden, aber machen nichts. Und ich bin irgendwie ein Typ, machen. Geht nicht, gibt's nicht. Und einfach wirklich tun. Ich habe zum, weil ich ja viel mit Behörden zu tun habe, mit Ministerien, Landräten, Straßenmeistereien und so weiter. Es dauert, Behördenarbeit ist immer sehr langwierig, ist natürlich viel mit Papier, Formularen und so. Und ein Landrat, mit dem konnte ich es aber auch sehr gut, dem habe ich mal gesagt, wenn ich so arbeiten würde wie ich, wäre Merci noch in der Konkursphase. Also dieses einfach machen.
Das bringt mich aber vor allen Dingen im Hinblick auf die Anfangsphase natürlich auch direkt zu dieser Frage, wie macht man denn einfach? Denn wir haben ja rückblickend betrachtet, jetzt 22 Jahre Erfolgsgeschichte zu feiern. Und inzwischen bist du ja, du hast den Journalisten angesprochen, du hast quasi die Politik in Anführungsstrichen schon angerissen. Kennt man das Projekt, man kennt in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen auch dich logischerweise durch das Projekt. Aber das war ja am Anfang nicht so, ne? Du hattest ja quasi in Anführungsstrichen eine riesige Wand von Hindernissen. Du hast den Behördenwahnsinn in Anführungsstrichen schon angesprochen, ne? Du hast gesagt, es gab nur die Idee davon oder es gibt da dieses System. Aber wer ist das? Wer macht das? Und dann haben wir noch den Aspekt mit der Finanzierung, ne? Also wir sind ja in einem Bereich unterwegs, der eh schon sehr finanzsensibel in Anführungsstrichen ist. Da kriegt man ja nicht so einfach die Mittel locker gemacht. Wie lief das denn damals ab? Was muss man sich als große Hindernisse vorstellen und wie bist du das damals angegangen? Oder vielleicht auch ihr, wenn du vielleicht damals schon Unterstützung hattest?
Ich hatte von nichts eine Ahnung und davon ganz viel. Ist einfach so. Sondern du denkst nicht, was musst du und. Du fängst an. Und ich finde immer ganz wichtig, authentisch zu sein. Weißt du, so dieses ich bin Rheinländerin, ich rede frei Schnüss. Da kommt auch mal ein dummer Satz bei rum. Aber wenn du für eine Sache brennst. Natürlich, wenn ich überlege heute, so ganz simples Beispiel, damals das Logo von Merci, ganz kompliziert, mit Farbverlauf und dies und jenes, da hat man sich dran aufgegangen, wie das sein muss. Bis man irgendwann festgestellt hat, ey, mach es doch einfach und clever. Dann ist es auch im Druck einfacher. Und dann fing es halt an, dass man die erste Zusammenarbeit war halt mit diesem Helmut Nikolaus, der ist heute schon in Rente. Und der wurde auch später der Leiter vom Arbeitskreis für Motorradsicherheit, in dem ich auch war, bin bei der Forschungsgesellschaft für Straße- und Verkehrswesen. Weil ich eben auch gesagt habe, authentisch sein. Wichtig ist bei all dieser Sache, glaube ich, wenn mich heute jemand fragen würde, ist Sympathie und Kompetenz. Und das auch nur in dieser Reihenfolge. Weil bin ich kompetent, bin aber hochnäsig, arrogant, unnahbar, introvertiert, nützt mir meine Kompetenz gar nichts. Bin ich aber nicht kompetent und habe die Sympathie nicht, habe ich auch keinen Türöffner. Also ich bleibe, wie ich bin. Ich rede frei weg. Und da fing das an mit dem Herrn Nikolaus von Straßen NRW Euskirchen. Deswegen heißt der erste Unterfahrschutz auch Typ Euskirchen. Das hat sich irgendwann so rauskristallisiert, weil immer Euskirchen L165 war die erste Maxi.
Okay. Und Das war jetzt quasi so der erste Schritt und war dann über den Helmut Nikolais, der ja vermutlich da schon, ich sag mal, in diesem Behörden- und Politikkonstrukt irgendwie verankert war, dass auch schon die Eintrittsbarriere überschritten, da quasi in diesen Bereich reinzukommen. Und was ich auch noch fragen muss, auch da, ne, auch diese erste bauliche Maßnahme, die hat ja Geld gekostet. So, war das damals vom Land oder war das dann damals auch schon spendenfinanziert? Weil das ist ja, selbst da stelle ich mir Schwierigkeiten vor, wenn jetzt Geld von extern kommt und quasi dem, also der Kommunalkasse, der Landeskasse oder der Staatskasse zur Verfügung gestellt werden soll. Allein dieses Einspeisen des Geldes ist ja mit Sicherheit mit Hindernissen verbunden so. Wie war das denn damals? Also war das erst vom Land, kamen dann die Spenden, war das umgedreht, wie hat sich das entwickelt?
Da vorweg muss eigentlich eine ganz andere Frage kommen. Die Frage, was kostet der laufende Meter unter Fahrschutz? Und diese Frage stelle ich oft auf Messen oder wenn wir mit Leitplanke, wir haben ja so eine 8-Meter-Leitplanke, die wir am Glemseck schon gesehen haben, die werden wir vermutlich damals auch schon gehabt haben. Dann lasse ich die Leute immer schätzen. Und dann kommen Wahnsinnsbeträge kommen da zustande. Wir reden ja nur von dem Unterfahrschutz. Als bestehendes System. Du bringst ja Unterfahrschutz nicht an die grüne Wiese an. Wie willst du denn aufhängen? Von 100 Euro, von 200, von 500 und. Damals, ich muss halt damals sagen, leider seit Inflation hat sich das geändert. Damals kostete der Unterfahrschutz so ungefähr, ich sag einfach mal, zwischen 25 und 30 Euro. Mhm. Damals.
Der Meter.
Ist ja ein Witz. Der laufende Meter. Gut, was man aber dann noch nicht hat, sind die Endstücke. Jede Planke hat ja einen Anfang und ein Ende. Das heißt, Anfang- und Endkonstruktion, die ist natürlich teurer. Aber die muss es geben, sonst hast du ein offenes System, wo du dann auch noch drauf fahren kannst. Und die erste Maßnahme mit dem Herrn Nikolaus zusammen, die hat ungefähr, ich kann nur schätzen, ich glaube, 75.000 gekostet. Die hätte Merci gar nicht gehabt. Überhaupt nicht. Null. Mhm. Die paar Mitglieder, die wir hatten. Und damals haben wir noch quasi 1.000 Euro bezuschusst. Diese Maßnahme. Und die stand für die 1.000 Motorradfahrer, die alljährlich sterben. Mhm. Damit fing das an. Und das war mir ganz wichtig, weil würdest du die Spendeneinnahmen 1:1 immer nehmen und umsetzen, hast du die halbe Zeit kein Geld. Und dann sitzt du da und dann geht das so, können ja nichts machen. Ihr müsst mal spenden. Und das ist zum Beispiel überhaupt nicht mein Ding. Ich glaube, ich habe in den über 22 Jahren nicht einmal zu Spenden aufgerufen, weil es gibt viele gute Organisationen, gemeinnützige, die es wert sind zu unterstützen. Warum soll denn nur Merci? Warum soll ich sagen nur Merci? Ich denke immer, ich rufe nicht für Spenden auf. Ist nicht mein Ding, weil das läuft bei mir unter Nötigung und wir sind auch nicht die Zeugen Jehovas. Also hatte ich alles schon erlebt, sowas. Und ich habe einen Faden verloren. Jetzt sind wir wieder so der Klassiker.
Kein Problem, genau, wir waren bei den Kosteneinnahmen, wie ihr euch quasi finanziert habt, 75.000 Euro und ihr habt 1.000 Euro bezuschusst.
Damit fingen wir damals an. Und um einfach wirklich, das war mir wichtig, dann hat die Mitglieder oft gesagt, ich zahle 25 Euro im Jahr oder als Mitglied oder Spende oder sonst was. Für wie viel Meter steht mein Beitrag denn? So war immer die Frage. Ach, ich habe 5 Meter oder so. Und dann habe ich immer gesagt, das Wichtige ist, wir versuchen, aus den Beiträgen ein Vielfaches mehr zu machen. Und das ist das, was wir alle Jahrzehnte machen. Indem mein Job ist, ich gehe zu Behörden, zu Landratämtern. Ich sage mal, ich bin die Pleitenhure. Ja, du hältst auch Kontakte. Du kannst nicht einen Kontakt anzapfen und dann ihn nicht flinken. Oder ich bin ja auch in den Arbeitskreisen für Motorradsicherheit und bei Straßenkongressen deutsche Straßenausstatter, Tage, Kongresse. Ich habe viel mit den Leitplankenfirmen zu tun. Ich habe irgendwann mal nachgerechnet. Merci hat ungefähr im Wert, ich kann jetzt nur so grob malen, von ca. 4 Millionen Euro unter Fahrschutz umgesetzt. Jetzt mal ganz ehrlich, diese 4 Millionen hätten wir niemals gehabt und würden wir auch nicht. Das ist ja utopisch.
Ja.
So, und das heißt, dass irgendwann hat man gesagt, hör mal, da ist ein schwerer Unfall passiert. Wie sieht es denn aus? Wie kann man das? Weil die Zuständigkeiten variieren. Ob Bundes-, Landes- oder Kreisstraße, ja, wenn da ein Unfall passiert. Und da ist immer wieder die Situation, dass Leute sagen, muss denn immer erst was passieren? Das Traurige ist, dass ich dann fast zustimmen muss. Denn der Unterfahrschutz ist leider immer noch kein Gesetz. Ich glaube, 2019 hat das Bundesministerium für Verkehr der Bundestag sich wieder gegen flächendeckenden Unterfahrschutz ausgesprochen. Das heißt, dann sichert man ja nicht eine Stelle, wo noch nie was passiert ist, sondern man nimmt doch diese, wo eine Unfallhäufigkeit da war. Und das entscheidet auch nicht Merci, weil es ist Hoheitsgebiet der Straßen. Da darfst du noch nicht mal einen Aufkleber anbringen. Wir sind hier nicht in Amerika. Da könntest du mit Sponsoren den Unterfahrschutz vollkleben. Ich glaube, dann wären wir in Deutschland durch, wenn das hier erlaubt ist. Ist es aber nicht.
Das heißt, ich höre schon mal raus, ganz viele Fragen, die wir auch damit hatten. So, ne? Genau das, wer entscheidet und wie entscheidet man, welche Strecken priorisiert werden. Dass das eine super kleinteilige Arbeit ist, aber mach es doch gerne mal so ein bisschen konkreter. Also du sagst jetzt, Kreis entscheidet der Kreis, Land das Land, ganz offensichtlich, Bundesstraße dann der Bund. Aber wie gehst du denn jetzt vor? Also ich habe das jetzt so verstanden. Ihr habt Spendengelder bzw. Beitragsgelder, die alleine sind aber nicht dafür verantwortlich, dass die Dinger gebaut werden. Das sind eher Bezuschussungen und deine Aufgabe ist sozusagen, das als, wie soll man sagen, Anlass zu nehmen und sagen, pass auf, wir haben hier 10.000 Euro, damit wollen wir irgendwas bezuschussen, aber ey, hier, ich gebe euch erstmal vor oder gebe euch Anregungen, wo sowas funktioniert, gehst mit verschiedenen Leuten da ins Gespräch und dann bist du quasi Initiatorin. Habe ich das so richtig verstanden und mach das doch gerne mal konkret. Also jetzt vielleicht auf eines der Projekte in diesem
einen
Jahr.
Fall. Ich muss mich gerade konzentrieren, wo das war. Ja, es war ein Fall zum Beispiel Niedersachsen. Da gab es eine Serpentinstrecke. Und bei uns können Unfälle auch gemeldet werden. Wir haben dafür ein Meldeformular. Aber jede Meldung ist nicht, es hat uns mal jemand eine Strecke gemeldet, da gab es überhaupt keine Leitplanke. Da bist du ja froh, weil jedes starre Hindernis im Seitenraum stellt eine Gefahr für Motorradfahrer dar. Hast du die grüne Wiese, kein Baum, kein gar nichts, ist das Beste, was es ist, weil es der Rennstrecke gleichkommt. Auslaufzone. Die Strecken werden uns gemeldet und dann geht bei mir so quasi der Marsch durch die Instanzen los. Dann guckst du, ist es Kreis, ist es Bundes- oder ist es Landesstraße? Und wir reden ja nur von Kurven. Und in Niedersachsen habe ich mich dann mit den Zuständigen in Verbindung gesetzt und wir haben auch eine Begehung vor Ort gehabt, zusammen. Da guckt man sich die Situation an und dann sah schnell, das war eine Serpentinstrecke, wobei immer eine Öffnung war, quasi, wo der Bauer zu seinem Feld. Ja, das heißt, da hörte eine Leitplanke auf. Und wo du dann denkst, immer wieder endend offen, ist ja auch gefährlich. Und die Leitplanke war auch uralt. Ich habe dann so gesagt, wie Dresden 45. Ich weiß nicht, ob man das heute so sagen darf. Weil sie hatte noch Doppel-T-Träger. Doppel-T-Träger, Stützpfosten, sind scharfkantig. Wie ein doppeltes T, müsst ihr euch vorstellen. Scharfkantig auf beiden Seiten. Heißt, die wurden irgendwann mal ausgetauscht, wenn Veränderungen an der Leitplanke vorgenommen wurden, gegen Sigma-Pfosten. Sigma, wie das Wort Sigma, leicht gerundet, um auch ein bisschen zu entschärfen. Jetzt hat ihr diese Doppel-T-Träger. Jetzt kannst du eigentlich den Kasten schon wieder zumachen und sagen, wir können gehen, das ist erledigt, weil da darfst du gar keinen Unterfahrschutz anbringen, weil es wird eine Veränderung vorgenommen. Und in dem Moment, wo du eine Veränderung vornimmst, darfst du es nicht an Doppel-T-Träger, heißt ausgetauscht werden. So, jetzt starten wir da. Dann siehst du das ganze Projekt schon schwinden, ja? Und da man aber so einen guten Kontakt miteinander hat, haben wir irgendwann gesagt, okay, das ganze System muss ja raus. Und dann haben wir uns geeinigt, okay, Merci zahlt den Unterfahrschutz und die zahlen das neue Plankensystem. Und das ist ein Deal, das ist super. Und so läuft die Arbeit dann. Und da kam noch eins hinzu. Dann standen wir da, ich sage, so viele Ausöffnungen der bestehenden Schutzplanke, die dann offen da steht, auch blöd. Dann sagte ein Monteur zu mir, ey Monika, man kennt sich seit vielen Jahren. Ich habe da letztens in Hessen was gesehen. Da ist der Unterfahrschutz mit in den Boden, haben wir installieren sollen, mit in den Boden verlaufend. Könnt ihr euch vorstellen, eine Leitplanke senkt sich in den Boden ab, versinkt irgendwann im Boden. Jetzt hört der Unterfahrschutz, boah, was zeige ich hier da blöd, egal. Hört aber früher auf, weil das Blech hat ja eine Tiefe. Und da ist aber noch ein Stützpfosten sichtbar. Heißt, du hast eine versteckte Gefahr in deiner Sicherungsmaßnahme. Ist ja auch fatal. Und dann sagte der, wir sollten das einfach da in Hessen so machen. Sag ich zu dem, sag mir wo. Und dann bin ich am nächsten Tag nach Hessen gefahren und hab mir das angeguckt. Eine super Top-Ahn. Da hat sich auch jemand vom zuständigen Behörde getraut, es einfach zu machen, ohne dass es eine Einsatzfreigabeliste oder sogar ist natürlich mit einem Risiko verbunden. Wenn da was passiert an dieser Stelle, die es nicht bei der Bundesanstalt für Straßenwesen ist, die BAS, eingetragen ist, offiziell mit DIN Norm, HAL, Richtlinien und allem, kriegst du ein Problem. Dann habe ich dafür gesorgt, dass dieses Bild, habe Bilder davon gemacht, dieses Verfahren Unterfallschutz mit in die Absenkung der Leitplanke ist ja ideal, ist aufwendig, auch teurer, aber der läuft der Unterfallschutz mit in die Absenkung ins Erdreich. Hast keine Berührung mehr mit dem scharfrandigen Stützpfosten und habe dann ich mit der Gütegemeinschaft Startschutzplanken, die unterstützen uns auch seit vielen Jahren, in Verbindung gesetzt und habe gesagt, das muss bei der BAST unbedingt offiziell mit aufgenommen werden. Und die haben das geschafft. So, das heißt, diese Strecke haben wir komplett, haben die neue System gemacht, was die zuständige Behörde bezahlt hat. Merci hat den Unterfahrschutz bezahlt, hat, glaube ich, 10.000 oder 15.000 gekostet. Und mit in die Absenkung. Wir haben ein so vielfaches mehr damit erreicht. Und das ist je nach Situation. Deswegen sage ich, wir haben damals mit 1.000 Euro angefangen. Heute ist die Situation, dass wir je nach Dringlichkeit und auch nach Geldbeutel haben wir Situationen, wo wir auch die Maßnahme komplett bezahlt haben. Ja, und wir dürfen eins nicht vergessen, das Ende der Nahrungskette sind immer die Kreise. Die haben das wenigste Geld. Und wenn da was passiert, da ist das Budget dann sehr klein und wir machen es, wie wir es gerade auch finanziell können. Ja?
Das wäre jetzt nämlich so meine Frage gewesen, denn wenn ich das so richtig verstanden habe, Jan hat das ja quasi mit seiner Frage so angestoßen, kommt logischerweise der Großteil in Anführungsstrichen aus Steuermitteln, weil diese baulichen Maßnahmen dann von den entsprechenden, ich sage mal, Straßenbauämtern in den Regionen quasi umgesetzt werden. Und da haben wir ja aber quasi so wie du es gerade auch angesprochen hast, gerade bei diesen am untersten Ende der Nahrungskette mit Sicherheit oft ein Problem. Und wie ist das denn, also ich sehe jetzt zum Beispiel ich habe gesehen, es gibt im Enzkreis wurden da jetzt diese Leitpfosten flexibel gestaltet und da habe ich quasi den Kreis, der das mehr oder minder mit anstoßt. Aber wie ist denn das, wenn ich jetzt einen Brennpunkt habe, wo einfach sehr, sehr viel passiert, das hat es ja in den 20 Jahren bestimmt gegeben, aber keine Steuermittel in Anführungsstrichen verfügbar sind.
Ja, pass auf, du hast gerade den Enzkreis angesprochen. Das war, glaube ich, es war dieses Jahr. Da haben wir im Enzkreis, da gab es einen tödlichen Unfall. Und dann habe ich mich auch mit dem Landratsamt in Verbindung gesetzt und eine schöne Vorarbeit, schon wirklich sehr schön. Und dann haben wir vor Ort die Maßnahme, ich nenne es immer Streckensicherung quasi, Montage und Abschluss, so ungefähr Freigabe für die Motorradfahrer. Dann komme ich an diese Strecke und sehe erstmalig das Originalsituation und sehe starre Kurvenhinweisschilder. Offen stehen, richtig einleitend zur Kurve. Und wir setzen uns seit ungefähr 10 Jahren auch für flexible Kurvenleittafeln ein. Die geben nach, die sind, wie der Name schon sagt. Weil fährst du gegen so ein starres Hindernis oder fliegst mit dem Körper dagegen, kann ich dir sagen, bist du geteilt. Danach wird man dich nur noch unter der Erde besuchen können. Und vor ungefähr 10 Jahre hat uns einer im Arbeitskreis der Forschungsgesellschaft, wir erarbeiten dort das MV-MOD. Habt ihr mal vom MV-MOD gehört?
Nein, das ist sehr tief drin in der, ich sag mal, im Paragraphendschungel und in der Technikwelt, glaube ich.
Seht ihr das richtig rum?
Ja. Das ist das Merkmal zur Verbesserung der Straßeninfrastruktur für Motorradfahrende. MV-MOD.
Und wer leitet es? Dieser Herr Nikolaus, der jetzt heute aber in Rente ist, bei der Forschungsgesellschaft. Und in dem Arbeitskreis bin ich auch. Und dieses MV-MOD frei für Motorradfahrende haben wir erstmalig 2007 erarbeitet und jetzt 2021 überarbeitet. Und in diesen Arbeitskreis kam einer aus Baden-Württemberg, der war irgendwann, hat uns ganz vorgeschwärmt von diesen flexiblen Kurvenleittafeln und mitgebracht, wir haben die gesehen und wir waren absolut beeindruckt davon, wie simpel Sicherheit sein kann. Und seitdem setzen wir uns dafür ein, da habe ich auch letztens erst wieder einen Termin bei der BAS, das ist die Bundesanstalt für Straßenwesen, um dieses Thema flexible Kurvenleittafeln voranzutreiben. Die BAS sagt aber, durch die Verstärkung dieses System, müsst ihr euch vorstellen, Kunststoffrohr mit Kurvenhinweistafel, je nachdem, wo die Kurve hingeht. Bei Wind und Wetter können die umkippen. So vom Straßenbau an hat keiner Bock, monatlich diese Dinger in der Pampas aufzusuchen, weil die weggeflogen sind. Also müssen die versteift werden. Unten, damit sie fest in der Hülse unten drin bleiben und das nicht passiert, dass die wegfliegen. Das Problem ist aber, dass die BAS dann sagt, durch die Versteifung ist die Gefahr einer Verletzung und schwerer bis tödlichen mehr gegeben. Ich selbst sage, auf jeden Fall mindere Verletzungen gegenüber einem Stahlrohr. Ich nenne sie teilweise Galgen. Auch die im Kitzkreis hingen, schön mit dem Rohr oben rum und dann hebt da so ein Täfelchen dran, schaukelt da vor sich hin. Wenn du dagegen gehst, bist du tot. Und jetzt zurück zum Enzkreis. Da haben wir gesagt, Messi zahlt den Unterfahrschutz komplett und komme da an und auch mit Landrat und Marketingleitern und allen und sehe diese Tafel, diese starren Galgen. Ich habe gesagt, das geht gar nicht. Das müssen wir ändern. Ja, das müssen wir ändern. Und dafür komme ich auch gerne wieder hierhin. Und das Tolle ist, und das ist die Zusammenarbeit und nicht immer nur fordern, uns steht zu, völlig kontraproduktiv. Das Tolle ist, ich glaube, ich habe es sogar bei uns auf der Seite oder auf Facebook oder so veröffentlicht, bekomme ich von diesem Landratsamt ein paar Monate später eine E-Mail von diesem Landrat, der mir mitteilt, Frau Schwill, wir haben die starren Rohre ausgetauscht gegen flexible Kurvenleittafeln. Und wir machen es jetzt im ganzen Enzkreis. Ja, tschakka, ist das nicht super?
Cool, ja, da ist auf jeden Fall ja auch ein Wille hinten dran. Und das bringt mich nämlich zu meiner nächsten Frage. Das ist ja jetzt ein sehr positives Beispiel, dass du sie quasi auf etwas hingewiesen hast und dann auch deutlich gemacht hast, hey, hier ist ein Problem. Die haben das Problem erkannt und arbeiten damit auch. Wie würdest du denn allgemein die Reaktanz auch beschreiben? Weil wir sind hier ein Motorrad-Podcast. Hier wird jede und jeder sagen, ja, voll sinnvoll, wir brauchen mehr davon, das hilft und so weiter. Ich glaube, da wird das niemand diskutieren. Aber ich könnte mir durchaus ja auch vorstellen, wenn wir erleben, dass es auch Kommunen gibt, die auch zu Recht sich über Motorradlärm beispielsweise beschweren und sagen, es ist hier so ein Problem, dass dort vielleicht auch Leute sitzen, die sagen, ja, Frau Schwill, ganz ehrlich, die sollen sich doch totfahren. Es ist uns doch gerade recht. Also jetzt mal sehr makaber gesagt. Ne? Ich weiß nicht, ob das jemand so aussprechen würde. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass jemand sagt so, hey, die Leute sind doch selbst dafür verantwortlich. Ist doch nicht unser Problem so. Erlebst du das? Wie würdest du das allgemein beschreiben, wie denn da der Tenor ist mit den Personen, die du dort sprichst?
Das erlebe ich sehr oft. Und das ist natürlich auch personenabhängig. Ja? Da kommst du zu einer Behörde oder Landratsamt, wo dann die Vorstellung ist, und da kommt als erstes der Satz, sind ja alles Raser. Kenne ich. Oder selber schuld. Kenne ich. Und alles Raser, wo ich dann, da, ich sehe mich immer als Aufklärer, ja? Weil ich fahre ja auch kein Motorrad. Wenn mir ein Landrat sagt, Frau Schwill, ich fahre auch kein Motorrad. Mensch, das ist ehrlich. Wir haben was gemeinsam, ich auch nicht. Und dann hältst du den schon im Boot, dass du wirklich oft mit ihm redest, weil ich sitze nicht auf dem Motorrad und ich profitiere nicht davon, dass ich dann umfahre. Und wenn mir was passiert, ist dann unter Fahrschutz. Aber ich sage dann auch, vergessen wir nicht eins. Die Minderheit, die wirklich rast, ja, es gibt diese Hirnlosen, die finde ich auch nicht toll. Die sind für mich auch Banane, die gehören weg von der Straße, die gehören auf der Rennstrecke. Aber lass es 4% sein. Es ist 4% Raser sein. Den nehme ich doch mehr wahr, diese 4%, als die 96, die sich an Regeln halten. Ist doch auch im Straßenverkehr so. Als Autofahrer, ich nehme doch den aggressiven Autofahrer hinter mir wahr, der rauffährt, bremst, Lichthupe, die, den nehme ich wahr. Und dann zu sagen, alles sind Raser. Und das ist diese Aufklärung. Das ist für mich ganz wichtig. Und ich sage auch immer, Zweiradfahrer, denn es kommt ein weiteres Klientel dazu, die Fahrradfahrer. Wir haben Unfälle erlebt, wo Profi-Radfahrer, seht, kennt ihr die an der Straße, die haben dann hier das Plastikhäubchen auf, stramm, eng, figurbetontes Ensemble, ne, im Kurzstyle fahren die da rum. Und das war auch in Baden-Württemberg, ich weiß nicht mehr wo, da haben wir mal einen riesen Shitstorm bekommen.
Darf ich ganz kurz die Relevanz dieser Geschichte einordnen, das mit den Fahrradfahrern? Und zwar gehen jetzt an dieser Stelle Grüße raus an Timo, mein Nachbar im Krankenhaus, jetzt in dieser Zeit, in der ich am Bein operiert wurde. Der war nämlich mit dem Gravelbike in Italien im Urlaub und ist mehr oder minder unverschuldet gestürzt, gegen die Leitplanke gestürzt, logischerweise da ohne Unterfahrschutz, und hat sich so sehr den Arm aufgetrennt, dass quasi mehr oder minder der halbe Arm abgeschält wurde und die Sehnen zu den Fingern durchtrennt wurden. Er konnte das dann quasi wieder rumklappen, ist dann, wie gesagt, in Italien erst versorgt worden, dann nach Deutschland gekommen, wurde quasi mit mir operiert. Ich habe dann auch den Ausgang der OP mehr oder minder mitbekommen, war ja bei der Visite dabei, also es hat auch alles gut geklappt, alle Sehnen wurden wieder hergestellt, die Finger sind wieder bewegbar, aber eine richtig, richtig massive Wunde, dagegen war mein Eingriff in Anführungsstrichen Kinkerlitzchen. An dieser Stelle auf jeden Fall, wie gesagt, Timo, Grüße gehen raus. Er hört inzwischen auch Gasgeflüster-Podcast und ich wünsche dir noch gute Besserung an dieser Stelle. Aber das hat mir das eben auch wieder vergegenwärtigt, ne? Welche Gefahr auch bei niedrigen Geschwindigkeiten, ne? Der ist da ja nicht mit, es war irgendwie eine enge Kurve oder was, der ist da nicht mit 70 dagegen geholzt, sondern halt, weiß ich, 15, 20 km/h haben da vermutlich ausgereicht, um massive Verletzungen zu verursachen. Und das zeigt eben auch noch, so wie du es gerade beschrieben hast, ne, dass diese Schutzmaßnahmen ja weit über den eigentlichen Motorradfahrer oder die Motorradfahrerin hinausgehen. Und ich muss sagen, ich verstehe auch diese Argumentation nicht, ne, die rasen alle, die fahren sich alle tot, alle selber schuld. Ja, was ist denn mit denjenigen, die mit dem Auto unterwegs sind? Für die sind ja auch Leitplanken da, ne? Und zwar für alle. So, ne? Warum sollte ich dann eine Unterscheidung machen zwischen Autofahrern und Motorradfahrern und das für Motorradfahrer diese zusätzliche Schutzfunktion quasi nicht einführen? Und da schließt sich für mich dann auch direkt gleich eine Frage an, die ich damit einhergehen muss. Du hast das vorhin auch schon angesprochen. Warum ist das denn inzwischen noch nicht verpflichtend? Warum wird das nicht grundsätzlich gemacht? Das kannst du doch in dem Zusammenhang bestimmt auch beantworten.
Warum Fahrschutz nicht verpflichtend ist?
Ja.
Es kann nur immer Geld sein, weil es kostet Geld.
Aber ich denke mir jetzt, wenn du das jetzt standardmäßig machst, ne, also dem auch mal gegenüberstellst, vielleicht braucht es das ja tatsächlich nicht in jedem Bereich so. Also ich glaube, da gibt es ja auch nicht schwarz und weiß. Wie du schon angesprochen hast, wenn jetzt in Niedersachsen irgendwie eine leichte Kurve ist, wo vielleicht eine Leitplanke steht, braucht es dann Unterfahrschutz? Keine Ahnung, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber ich denke mir halt einfach, wenn man den mal gegenüberstellt, ich hätte echt gedacht, dass es mehr kostet. Ich finde jetzt 25 Euro den Meter, finde ich, ich hätte...
Damals.
Ja, okay. Das heißt, jetzt noch günstiger, wie auch immer, lass uns da gleich drüber sprechen, aber ein Punkt ist ja einfach, so, wenn du an einer Leitplanke eine Person damit bewahrst, sich sozusagen irgendein Körperteil zu amputieren und da mal hochrechnest, was du an Kosten hättest, und wenn wir jetzt nur mal die Erstversorgung nehmen, die ja eben auch durch die Allgemeinheit gezahlt wird, durch das Krankenkassensystem und so weiter, der Rettungsdienst da hinten dran, da sind wir ja schnell bei mehreren 10.000 Euro. Und damit ist noch gar nicht abgewickelt der ganze Einfluss, den wahrscheinlich auch deine Freundin, die du ja vorhin beschrieben hast, bis heute hast, ne? Du brauchst für alles Besonderheiten, die Prothesen, das Haus muss umgebaut werden, all solche Sachen. Also da würde sich das ja wahrscheinlich schon wieder rechnen.
Ja, gar keine Frage. Aber es hat mich mal ein Journalist gefragt, Frau Schwill, wie lange wollen Sie das denn noch machen? Und dann habe ich so spontan, so freiweg gesagt, so lange, bis es gesetzt wird. Ich hoffe, ich habe mich damit nicht zu weit aus dem Fenster gelegt. Ich singe schon mit 85 im Rollator die Planke. es ist immer noch ein Problem. Ja, es kostet Geld. Und der Unterfahrschutz kostet jetzt durch Inflation mehr als das Dreifache. Mhm. So, das macht die Arbeit noch schwerer. Weil da musst du aufpassen, dass das Thema nicht in die Versenkung gerät. Und genauso hatten wir die Situation mal vor 10 Jahren. Ich habe eben erzählt, der erste Unterfahrschutz wird Typ Euskirchen genannt, weil die erste Maßnahme, quasi die offizielle, war in der L165. Jetzt haben sich irgendwann die Leitplanken verändert. So bewusst werdet ihr es auch mitbekommen haben, weil die Eichenleitplanken hatten einen Regelabstand der Stützpfosten von 4 Meter bis runter auf 1,20 Meter. Heute werdet ihr Leitplanken sehen von Merck. Die haben ganz viele Stützpfosten in ganz engen Abständen. Früher hat man immer noch gedacht, na, vielleicht kommst du, wenn was passiert, noch so zwischendurch. Bei 4 Metern hätte man das Glück eventuell. Steuern kannst du da gar nichts. Wenn du mal stürzt, steuerst du gar nichts. Wenn ich die höre, die sagen, Unterfahrschuss brauche ich nicht, habe mein Moped im Griff. Völlig banal, völlig banal. Aber die heutigen Leitplanken sind in M1-Stand. Da kommst du nicht mehr durch. Da hast du auch eine Reibe dann, definitiv. Und dann war das Problem vor 10 Jahren, oha, nicht mehr kompatibel mit dem Typ Euskirchen-Unterfahrschutz. Und wenn du da nicht auf Zack bist, dann ist das Thema, dann hast du's, dann ist es beerdigt. Und da sind wir da bei 2000. Ich nagel mich nicht einmal auf das Jahr, ich glaube 2015 oder so. Sind wir da zusammen mit der Gütegemeinschaft Staatsschutzplanken, sind wir nach Meiler in ein Crash-Test-Center. Da mussten wir alles abkleben, Handy und, du durftest nicht, haben ein neues System getestet, weil es muss getestet, den Anprallregeln und allem muss es erfüllen, sonst darf es nicht in den öffentlichen Verkehr eingebracht werden. Und da kostet ein Anprallversuch 20.000. baust das System auf dem Center da auf und dann sagst du nur, oh, hoffentlich klappt es. Es hat geklappt. So, heißt, dieses neue System unter Fahrschutz, NPS, bedient die neuen Systeme, die EcoSafe heißen. Das sind die mit vielen Stützposten. Und da ist der Unterfahrschutz EcoSafe NPS, so heißt er, haben wir den benannt, um auf da kompatibel zu sein. Heißt, ab da hatten wir gesichert, dass das Thema weiterhin da ist. Typ Euskirchen für die alten Schutzplanken. Davon gibt es noch tausende Kilometer. Und EcoSafe NPS Unterfahrschutz für die neue Leitplanken, um die auch abzudecken. Das war damals ganz wichtig.
Monika, du hast gerade was angesprochen, was dann natürlich irgendwie so mit reinläuft, ne? Weil ich mich das auch im Vorfeld gefragt habe und ich habe da auch so ein bisschen recherchiert. Vielleicht auch interessant für alle, die hier sich so mit dem Thema Infrastruktur und Motorradfahren etc. beschäftigen. Ich habe mal geschaut, wir haben in Deutschland auf Bundesland- und Kreisstraßen ca. 216.000 Kilometer Fahrtstrecke. Und ich habe jetzt mal so überlegt, okay, wie viel Prozent davon wird mit in Kurven mit Leitplanken versehen sein? Ich habe jetzt mal, bin jetzt mal von 1% ausgegangen und bin dabei dementsprechend 2163 Kilometer. Ist das realistisch oder ist das unrealistisch? Weil ich habe nämlich parallel jetzt mal ausgerechnet, wie viel es denn kosten würde, das quasi komplett zu versehen. Aber um das zu beurteilen, wollte ich halt vorher erstmal bei dir fragen, wie viel Fläche haben wir denn da?
Weil es gibt keine einheitliche Daten.
Okay.
Jedes Bundesland hat seins. So, okay. Das heißt, jeder halt hat es auch anders. Das heißt, es wäre super, wenn es eine Datenbank gäbe, wo man draufklickt und dann sieht man, oh, da, ah, sehr schön,
ja,
da
ja.
Noch nicht. Hast du aber nicht.
Okay, also um das kurz aufzulösen, ne? Du hast gesagt, der Preis inzwischen dreimal so teuer. Ich bin jetzt eben ausgegangen von diesem 1% Kreis, Land und Bundesstraßen mit Kurven und Leitplanken und komme da auf einen Gesamtbetrag von 162.225.000 Euro, die es quasi noch kosten würde. Die gesamte, also vorausgesetzt, wir haben quasi 1% der Straßen mit entsprechenden Leitplanken versehen, um das quasi umzusetzen. Und wenn man halt das ins Verhältnis setzt zu den 4 Millionen, die du vorhin angesprochen hast, ne, dann ist das halt einfach noch ein verdammt langer Weg, ne? Das wären ja quasi 20 Jahre hat es gedauert, 40-fache bräuchte man davon, ne? Das sind quasi 800 Jahre, die du jetzt quasi arbeiten müsstest, um das quasi alles umzusetzen. Nur um diese, vielleicht auch dieses Mammutprojekt und diese Sisyphos-Arbeit, die im Namen der Sicherheit da gemacht wird, so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Also es ist einfach ganz, ganz, ja. Ganz, ganz wild. Wenn es denn nicht verpflichtend
ist. Ich möchte aber noch mal darauf hinweisen, wo wir eben gesagt haben, dass oftmals gesagt wird, selber schuld, alles Raser. Ich gehe sogar so weit und sage, selbst wenn es nur Fehler muss verziehen werden, ja, ein Pkw-Fahrer wird einen Fahrfehler auch verziehen. Der hat natürlich Schutz um sich, hat ein Motorradfahrer nicht. Und es gibt so vielerlei Gründe, warum jemand verunglückt. Das heißt Roll, Geröll, Blit, Bitumen, übersehen werden. Und dieser Fahrfehler, weil muss ein Fahrfehler, ein Selbstverschulden, muss das so tragisch enden? Nein.
Da bist du beim wichtigen Punkt. Nein, es sollte nicht so tragisch ändern. Und eigentlich gab es ja mal aus Berlin, oder ich weiß gar nicht, ob es jetzt doch, es war Deutschland, schon vor einigen Jahren, ich glaube 2016 habe ich das erste Mal davon gehört, von der Vision Zero, also dem großen erklärten Ziel, keine Verkehrstoten mehr in Deutschland zu haben. Für mich, muss ich sagen, klingt das immer ein bisschen mehr nach so einer netten Absichtserklärung. Aber jetzt rückblickend auf die letzten 22 Jahre und mit Blick vielleicht auf dem, wie sich das so entwickelt hat und dann auch mit Blick auf die Zukunft. Hast du denn Hoffnung, dass zukünftig das Thema eher präsent ist oder sagst du, nee, also in letzter Zeit können wir den Laden eigentlich eher dicht machen?
Was heißt präsent? Von der Notdürftigkeit oder von dem, was man tut?
Ja, also zumindest die Frage, sagen wir es einfach so, oder ich kürze es ein bisschen ab. Hast du das Gefühl, dass deine Arbeit vor 22 Jahren härter war, als es jetzt heute ist? Oder ist es eher gleich geblieben oder wie denkst du drüber?
Na, sagen wir mal, war nicht härter, sondern damals hat man vieles nicht gewusst. Mhm. Heute durch die Arbeitskreise, oder du sprachst das mit Vision Zero an, das ist vom Deutschen Verkehrsrat. Da war ich gerade erst auf einem parlamentarischen Termin in Berlin. Klar, ist Vision Zero, klar, ist super. Aber ich selber sage immer, ich höre oft, so auch im Fernsehen oder Medien, sind sie für Sicherheit und so, dann gucken in die Kamera, bin ich auch gut im Bild, ja? Ja, ich bin für Sicherheit. Dann sage ich immer, ist jetzt schon irgendwas passiert? Nein, ist nur eine Absichtserklärung oder klingt ja gut, wenn ich sage, ich finde das doch. Du musst machen, tun und machen. Und wenn du dafür nicht brennst, dann ist das eine Qual. Aber ich brenne dafür und ich sage manchmal so bis zum letzten Atemzug. Was ich eben noch sagen wollte, dieses auch Fahrradfahrer, da hatten wir mal wirklich, wenn solange sich die Motorradfahrer untereinander nicht eins sind, gibt es da ihre Schwierigkeiten, weil der fährt den Schocker, der hat da die Achsel frei, um da auf den Lenkrad zu hängen, damit man die schön sieht. Der liegt vorne drauf. Und dann werden so die Gruppierungen, die dann so den anderen belächeln. Ja, Wattenkack oder brauche ich nicht und, und. Das macht es schwierig, ja, wenn die eigene oder auch eben erwähnt die Radfahrer, wo wir das hatten. Wir hatten eine Sicherungsmaßnahme und am Schluss, da dürfen immer ausgewählte Motorradfahrer vorbeifahren. Bilder für die Fotografen, für die Presse werden dann gemacht. Ich schwöre euch, es ging bergab und dann ist immer die Sache, runterfahren, langsam, ja. Und dann wieder unten drehen, ist ja halbseitig gesperrt und dann wieder hoch, um nochmal ein Foto zu machen. Als da einer runterfährt, fährt da einer mit dem Fahrrad, also dieses Nussschälchen auf dem Kopf, dieses Figeo-betonte, enge, kurzärmelige Teil und nackte Beine, und schoss darunter schneller als der Motorradfahrer. Der hat den überholt. Und ich habe davon noch ein Foto gerade so erwischt, wie der Motorradfahrer, der Radfahrer und Unterfahrschütz auf dem Bild sind. Und habe mir erlaubt, das gab einen Shitstorm, auf Facebook zu schreiben, dass diesem Radfahrer es nicht klar ist, was für ein Crow-Peeling er erhält auf dem Weg zum Unterfahrschutz. Ey, wir hatten fast 1 Million Zugriffe, weil die ganzen Profi-Radfahrer hatten wir plötzlich bei uns auf dem Kanal und hauten gegen uns rein und taten und machten. Also dieses Zweiradfahrer-Klientel auch sich nicht einig. Ist nicht gut.
Das ist so. Jetzt könnte jemand sagen, das ist toll. Absolut so. Das ist das Thema Völkerverständigung, was wir hier auch mal im Podcast hatten. Eigentlich sind wir alle gemeinsam Teilnehmende im Straßenverkehr und sollten uns vielleicht auch so verhalten. Monika, wir sind schon weit über unserer Stunde, die wir eigentlich aufnehmen. Das Feuer, das du in dir hast.
Ich habe erst angefangen.
Ja, das denke ich mir. Das Feuer, das du in dir trägst, das ist auf jeden Fall rübergekommen und hat uns ordentlich angezündet. Und wenn ihr nicht nur im Straßenverkehr einfach miteinander Acht geben wollt und klarkommen wollt, habt ihr auch die Möglichkeit, das Feuer voranzutragen. Auch wir sind zwar nicht die Zeugen Jehovas, trotzdem nehmen Michel und ich uns raus, hier einen Spendenaufruf zu machen, denn wir finden, es ist eine super gute Sache und ja, es gibt viele Möglichkeiten, Geld zu spenden. Wenn ihr aber sagt, hey, ich möchte Monikas Arbeit nach dem, was sie hier auch geschrieben hat, unterstützen und damit dann natürlich auch was für uns Motorradfahrende Gutes tun, dann geht doch einfach auf die Website mercy.org, also geschrieben mehr wie viel und dann si.org. Da kommt ihr auf die Website der gemeinnützigen Organisation und dort gibt es auch den Button Unterstützen. Dort könnt ihr auf jeden Fall was da lassen. Es gibt auch Merch zu kaufen, Stecker, Sticker, Aufkleber fürs Auto, achte auf Motorradfahrer. Und ich bin mir sicher, der Gewinn, der durch diese Sticker erzielt wird, geht dann genauso in diese Arbeit nämlich rein. Deswegen eine ganz, ganz tolle Sache. Und Monika, es tut mir echt schon leid, dich hier jetzt quasi so ein bisschen abwürgen zu lassen. Aber man merkt, die 22 Jahre, die brennen in dir. Das hast du mir auf jeden Fall rübergebracht. Es war total spannend, das alles mal zu hören. Die Hürden und Herausforderungen damit verbunden zu sehen, denn wie so oft ist es halt in Deutschland nicht einfach so, schmeiß Geld hin und es regelt sich von selbst, sondern es bedarf genauso Leuten wie dir, die dafür kämpfen und das, obwohl sie nicht mal Motorrad fährt, das ist einfach immer noch der Hammer-Twist hier an dieser Story. Monika, ganz, ganz viel herzlichen Dank. Wenn ihr nicht spenden könnt, könnt ihr aber auch was anderes Gutes tun. Teilt diesen Podcast, egal ob mit eurem Kommunalpolitiker oder Politikerin, die vielleicht das Thema einfach mal mitnehmen soll, anderen Motorradfahrern, denen das relevant ist, oder auch allen Leuten auf dem Fahrrad, damit die checken, dass sowas nämlich auch durchaus positiv für die ist. Also für alle Beteiligten eine gute Folge. Uns tut ihr damit auch noch was Gutes, deswegen unbedingt teilen. Ich sag schon mal Danke und blicke nochmal auf die rechte Bildschirmhälfte, wo Michel mir quasi gegenüber sitzt. Der hat bestimmt auch noch ein kurzes Abschiedswörtchen zu sagen, aber das war's schon mal von mir.
Absolut. Und das letzte Abschiedswörtchen, das gebe ich natürlich an Monika, denn du hast ja quasi alles zusammengefasst, was jetzt in der Folge relevant war und die Wichtigkeit nochmal herausgestellt. Und wir haben jetzt über die letzten 22 Jahre gesprochen. Du hast auch schon angedeutet, du wirst diesen Kampf, will ich jetzt mal sagen, weiterführen. Und damit du das ein bisschen leichter hast, schlage ich vor, darfst du jetzt einen Wunsch äußern. Was würdest du dir denn wünschen, um die Arbeit zu erleichtern, um die Zukunft zu verbessern? Vielleicht hört das ja der ein oder andere aus der Politik oder aus den verantwortlichen Institutionen und es ergibt sich die Möglichkeit, dir da einen Schritt entgegenzugehen. Also Monika, das letzte Wort gebührt dir.
Ich hätte einen Wunsch. Mein größter Wunsch wäre, dass Unterfahrschutz Gesetz wird. Und das wäre wirklich, dann haben wir alles erreicht und dann würde ich mich dem nächsten Projekt widmen und ich wüsste auch schon welchen.
Das musst du uns aber verraten.
Das nächste Projekt in meinem nächsten Leben oder wenn ich es jetzt noch könnte, wäre alte Menschen in Pflegeheim, die keine Möglichkeit haben.
Ist das nicht unterstützenswert, Leute? Das ist doch mal eine Ansage und ich würde dir diesen Traum ja gerne erfüllen, weil das würde wiederum so viel anderen Menschen helfen. Es spricht sehr für deine Solidarität. Das ist das, was wir vielleicht auch grundsätzlich Gesellschaft mehr brauchen. Ganz, ganz toller Wunsch, finde ich sehr beeindruckend. Also umso mehr, wo auch immer ihr die Möglichkeit habt, sprecht es an, seid laut. Es geht hier um die Motorradfahrenden Sicherheit, aber auch überhaupt um die Sicherheit für alle. Tut Gutes, red drüber. Monika, vielen herzlichen Dank. Das war's von dieser Folge Gasgeflüster. Bleibt uns gewogen, teilt diese Folge. Auf dann, ich sag tschüss.
Tschüss.
Danke euch.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Ja, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.